Morgen feiert er seinen 70. Geburtstag.
Der frühere Ulmer Prälat Rolf Schäffbuch, profilierter Kirchenmann, Inspirator, Motivator der evangelikalen Bewegung. Der gebürtige Calver hatte zahlreiche herausragende Positionen innerhalb der Landeskirche inne. So war er etwa nach dem Studium persönlicher Referent von Landesbischof Martin Haug. In den Jahren 1959 bis 1965 war Rolf Schäffbuch Pfarrer am Ulmer Münster und anschließend Leiter des evangelischen Jugendwerkes in Württemberg. 1975 dann die Berufung zum Dekan des Schondorfer Kirchenbezirkes. Für nahezu zwei Jahrzehnte stand er an der Spitze der Ludwig-Hoffacker Vereinigung, in der Christen aus pietistischen Gemeinschaften, dem CVJM, evangelischen Jugendwerken und Hauskreisbewegungen engagiert sind. Von 1982 bis 1992 war Schäffbuch Mitglied im Leitungskreis des Lausanner Komitees für Weltevangelisation, zugleich Vorsitzender der Europäischen Regionalgruppe. Seit 1965 wurde er viermal in die Württembergische Landessynode und 1973 in die EKD-Synode gewählt. Daneben war Rolf Schäffbuch Vorsitzender der Trägervereine des Gemeindetages unter dem Wort sowie von Pro Christ. Seinen Ruhestand verbringt er in Korntal, dort führten wir auch am vergangenen Donnerstag das folgende Gespräch, in dem sich Rolf Schäffbuch unter anderem zu den Fragen äußert, was ihn an Jesus Christus fasziniert, warum er sich immer noch als einen Fan der Kirche bezeichnet, auch zu der Frage, warum ihm das Bischofsamt in der evangelischen Landeskirche in Württemberg versagt blieb. Am Mikrofon Klaus Annel, grüß Gott und herzlich willkommen im Baden-Württemberg-Magazin auf ERF 1. So, mein Gesprächspartner ist Rolf Schäffbuch. Der Anlass ist ein runder Geburtstag. Wir schauen ein bisschen zurück auf ein reich gefülltes Leben. Ein Leben, das, ja, ich sage einmal, überwiegend auch der Kirche gehört hat. In ganz unterschiedlichen Ämtern haben Sie in der Kirche mitgestaltet, mitentschieden. Rolf Schäffbuch, wenn wir anlässlich des 70. Geburtstages so den Versuch unternehmen, eine, ja sagen wir, Zwischenbilanz zu ziehen, wie könnten die Überschrift, wie sollte sie denn heißen über Ihre persönliche Zwischenbilanz?
Ich würde sagen, Gott repetiert, Gott ruft ins Bewusstsein auch die Dinge, die falsch sind. Den Ausdruck habe ich von einem schwäbischen Stundenbruder, der neulich gesagt hat, im Alter repetiert Gott. Und macht einem deutlich, dass man manches hätte auch mit Milde sagen müssen, wo man in prophetischem Eifer gerufen hat. Man hätte mehr gewinnen sollen, anstatt Standpunkte zu vertreten. Aber insgesamt bleibt bei mir natürlich die Frage, ob ich nicht viel zu wenig gerufen habe, dass die Gemeinde Jesu, ich spreche nicht ganz von der Kirche, Jesus hat immer von der Gemeinde, von seiner Gemeinde gesprochen, dass seine Gemeinde in Gefahr ist, von dem, was in der Gesellschaft üblich ist, überfremdet zu werden.
Inwieweit war denn der Weg vorgezeichnet, dass Rolf Schäffbuch, ich sage mal verkürzt, Karriere in der Kirche machen soll, machen wird? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie auch ein ganz respektabler Politiker, Diplomat geworden wären.
Beim letzten einzusetzen, für meine Generation war natürlich nach dem Krieg die Faszination der Demokratie da. Das war was ganz Neues nach dem Hitler-Deutschland. Und mich hat bis hin zu meinem Studienplatz Bonn, den ich dann gewählt habe, ich habe noch den ersten Bundestag erlebt, die Demokratie fasziniert. Und mich hat immer etwa bewegt, dass die Synoden fast pietistische Gemeinschaftsstunden glichen, wo man keinen Zwischenruf wagen darf, wo von vornherein festgelegt wird, nur 3 Minuten Redezeit nach dem großen Bericht des EKD-Vorsitzenden, wenn sie eine Synode so entmündigt, dass sie nicht auch Gegenpositionen, kritische Anmerkungen machen kann, dann ist es keine Demokratie. Also Demokratie hat mich fasziniert, aber noch mehr war mir wichtig, die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben, schon in Jugendkreis, in Kindergottesdienst, in meiner Mitarbeiterschaft in der Johannesgemeinde Stuttgart. Und ich, das höchste Ziel wäre gewesen, einmal evangelistisch tätig zu sein, aber das hat mir dann mein kirchenpolitisches Engagement zerstört. Man kann nicht Kirchenpolitiker und Evangelist sein.
Kann man sagen, Sie sind mit einem gewissen Idealismus auch in die kirchliche Arbeit, in den kirchlichen Dienst eingestiegen und sind dann von der Institution Kirche etwas zurückgestutzt worden. Sie haben angesprochen, man kann nicht beides sein, Evangelist und Kirchenmann, Kirchenvertreter, Vertreter einer Institution. Warum muss ich das eigentlich ausschließen?
Es geht nur um die Kirchenpolitik, dass man innerhalb der Volkskirche eine bestimmte prophetische Position vertritt und sich einsetzt für die Gültigkeit von Bibel und Bekenntnis. Wenn man das in einer gewissen Profiliertheit tut, kann man ganz schlecht evangelistisch außenstehende Menschen gewinnen. Nach wie vor würde ich sagen. Ich habe es neulich bei einem Treffen gemerkt aus 50-jähriger Wiederkehr unseres Abiturs, dass im Unterschied zu meinen Klassenkameraden, die weithin resigniert waren, auch von ihrer beruflichen Tätigkeit, wir als Pfarrer überaus glücklich dran sind, mit so viel Seelsorge, mit so viel Gesprächsmöglichkeit das Evangelium vermitteln zu können. Es geht nur um das eigentlich Evangelistische, dass man dem Außenstehenden das Evangelium von Jesus nahebringen will und er nicht dauernd den Eindruck haben darf, der wird für eine gewisse innerkirchliche Gruppierung gewonnen. Ich möchte für Jesus gewinnen.
Jetzt haben Sie ja relativ früh, soweit ich Ihren Lebensweg ein bisschen mitverfolgt habe, auch die Alternativen gesucht in freien Werken meinetwegen. Ob jetzt bei der Lausanner Bewegung, ob bei Pro Christ, natürlich nicht zuletzt auch in verantwortlicher Position als Vorsitzender von Pro Christ über Jahre hinweg, ist dieses evangelistische, wie Sie es beschrieben haben, dieses evangelistische Bemühen um den Menschen, um den Einzelnen, ihm das Evangelium in zeitgemäßer Sprache weiterzugeben, tatsächlich nur in freien Initiativen möglich?
Keineswegs, also die 14 Jahre Gemeinde, Pfarrer und Dekan in Schorndorf waren durchaus von dem Seelsorgerlichen und von Verkündigung des Evangeliums geprägt. Auch nachher würde ich sagen, die Prälatentätigkeit wurde dann immer mehr gefüllt durch Seelsorge an Seelsorgern. Aber das Idealbild war doch für mich mein Onkel Wilhelm und der Onkel Johannes Busch, die in großer Freiheit einfach gesagt haben, Jesus ist das Allerwichtigste im Leben. Und deshalb waren mir die freien Werke wichtig, auch in der Synodaltätigkeit, dass wir in Württemberg Raum geschaffen haben für so und so viele missionarische Werke und christliche Fachkräfte und Hilfe für Brüder, soziale Werke, die im Bereich des Pietismus und der Konservativen entstanden sind. Natürlich Gemeindetag unter dem Wort Pro Christ. Die verschiedenen evangelistischen Möglichkeiten, wir haben in der Württembergischen Landeskirche einen evangelistisch-missionarischen Fonds gegründet, die Entstehung der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Mission, die Freie Hochschule für Mission hier in Korntal. Es ist einfach seit dem frühen Mittelalter so, schon in der katholischen Kirche, das eigentlich Bewegende in der Kirche ist nicht die langsame Maschinerie der Volkskirche, sondern sind die freien Werke. In der katholischen Kirche, die Orden und die Bruderschaften.
Wenn wir schon beim Zwischenbilanzziehen sind, Rolf Schäffbuch, ich möchte so ein paar Charakterisierungen einmal Ihnen vorgeben. Wie würden Sie sich selber am besten, am zutreffendsten beschrieben wissen, Seismograf zu sein in der Kirche, das andere einsamer Rufer in der Wüste oder mehr als Bewahrer oder Beweger in der Kirche? Man könnte da noch manches anfügen. Wo würden Sie sich selber hier einordnen und am zutreffendsten beschrieben sehen und wissen?
Als Seismograf würde ich mich nicht bezeichnen, sondern mir war die Tätigkeit, war in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland eine Chance, dort seismografisch zu entdecken, was überhaupt im Raum unserer Volkskirche möglich ist, möglich zu sein scheint. Aber nicht ich bin der Seismograf, ich habe da auf diese wackelnde Kompassnadel, die nach allen Seiten ausgeschlagen hat, geschaut und gemerkt, dass die eigentliche Not unserer Kirche ist, im Unterschied zu allen gesellschaftlichen Größen. Die Gewerkschaft weiß, was sie will, die Arbeitgebervereinigung weiß, was sie will, die Ärzteschaft weiß, was sie will, ein Bundeskanzler weiß, was er will. Und die Kirche will immer für alle Meinungen da sein. Die Kirche weiß nicht mehr, was sie soll und was sie will. Einsamer Rufer war ich vielleicht auch nicht mal in der EKD-Synode in Württemberg. Gab es viele Geschwisterlichkeit. Ich wage hier kein Urteil zu treffen. Ich möchte als einer, der von Jesus gepackt ist, mich für die Ehre Jesu einsetzen.
Wenn man so ein paar Kritikerstimmen anführen will, dann kommt immer wieder bei den Chefbuchkritikern, sage ich mal, er, Rolf Schäffbuch, ist profiliert, er ist kantig, aber es geht ihm halt mehr oder weniger nur in Anführungszeichen um Jesus, nur darum, dass jemand zum Glauben kommt. Wie hören Sie dieses nur? Ist das Kritik auch festgemacht hauptsächlich an Ihrer Person oder geht es eben hier letztlich auch um die Frage, wozu ist Kirche da, wozu ist sie in erster Linie da?
Also ich empfinde es gar nicht als Kritik, sondern es gibt keine größere Ehre, als wenn das festgestellt wird.
Zu einer nüchternen, ehrlichen Zwischenbilanz gehören natürlich auch die, ich nenne es mal Defizite, also das, was erreicht wurde, abzuwägen gegenüber auch dem, was nicht erreicht wurde, was man vielleicht gerne angepackt hätte, in die Bewegung gebracht hätte. Wo haben Sie, Rolf Schäffbuch, etwa Fehlentwicklungen in der Kirche unterschätzt, zu spät erkannt?
Glaube ich, dass ich es zu spät erkannt habe. Gehört einfach hinein die Zeit, in der ich in einer Arbeitsgemeinschaft im Vorzimmer von Bischof Haug, dem früheren Landesbischof, verbringen durfte, der die Gefahren klar gesehen hat, indem er immer wieder gesagt hat, die Christenheit, er sprach auch nicht immer bloß von der Kirche, die Christenheit hat nur dann Zukunft, wenn sie wieder ganz neu Jesus Christus ernst nimmt. Und Leben kann in der Christenheit nur wachsen, wenn die Bibel wieder neu ernst genommen wird. Das ist mir als Jugendtheologen wichtig gewesen. Er hat seinen kritischen Brief in die württembergische Pfarrerschaft geschrieben und hineingerufen, ihr müsst wieder mehr das Gemeinsame in der Bibel entdecken, nicht historisch-kritisch zerpflücken. Ihr müsst eine Botschaft für den Menschen haben, der suchend ist, der ungewiss ist. Und hier habe ich meine Aufgabe gesehen, aber das geht schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre zurück. Und dann kam ja die große Umwälzung in unserer Kirche mit der 68er Revolution, als alles verändert werden sollte, auch die inhaltlichen Aussagen des Bekenntnisses.
Heißt mit anderen Worten, Bibel und Bekenntnis, auf die ja jeder evangelische Pfarrer hineingesegnet, ordiniert wird, ist in der evangelischen Kirche beliebig geworden. Die evangelische Kirche ist dem Zeitgeist näher als Bibel und Bekenntnis.
Die Not hat angefangen, als dieses fast schizophrene Spiel gespielt wurde. Grundsätzlich bejahen wir Bibel und Bekenntnis, aber das muss natürlich interpretiert werden. Und da konnte jeder dann interpretieren, sagen, ich stehe doch natürlich auf dem Bekenntnis, aber ich interpretiere es so. Nein, mit der Bekenntnisentwicklung, das ja im Grunde genommen kondensierte Bibel ist, das Bekenntnis, sind ja all die Irrtümer der ersten 3, 4 Jahrhunderte ausgeschlossen worden, die in neuer Form immer wieder auftauchen. Und wenn dann gesagt wird, Jesus Mensch, nur Mensch und der Sühnetod Jesu bedeutet für uns nichts, nein, wir bekennen in unserer Kirche, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Und ich meine, da seien wir ganz nah bei Menschen. Es gibt heute ganz wenig Menschen, die diese Sätze des Apostels Paulus nicht nachsprechen können. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Die Kirche hat die Botschaft vom Erlöser Jesus weiterzugeben und nicht das Bekenntnis zu interpretieren, je nach eigenem Gusto.
Aber reicht es, Rolf Schäffbuch, die Kirche zu ihrer Sache zurückrufen zu wollen, zurückzwingen zu wollen, indem man immer wieder darauf insistiert, Bibel und Bekenntnis haben zu gelten in der Kirche. Ich denke an die Bemühungen, eine bekennende Kirche auszurufen. Was ist der Weg, die Kirche zum Bekenntnis, zur Bibel zurückzuführen?
Wir haben ja das durch 3 Jahrzehnte versucht in den Synoden. Die Bekenntnisbewegung hat versucht, Synoden, Kirchenleitungen, Fakultäten daran zu erinnern, was eigentlich Gemeinde Jesu ist. Das ist ein Fehlschlag gewesen. Entweder hat man hinter vorgehaltener Hand gesagt, ihr habt ja schon recht, aber was sollen wir denn tun als Bischöfe? Oder man hat gesagt, das sind ja nur Außenseiter, was ihr da aufspießt und was Idee aufspießt. Man hat uns nicht hören wollen. Das heißt, dass jetzt die Lösung heißt, dass es einzelne Gemeinden quer durch Deutschland gibt und in anderen Volkskirchen ist es nicht anders, in denen klar das Evangelium verkündigt wird, in denen die Vertreter der Gemeinde klar eine an Bibel und Bekenntnis ausgerichtete Gemeinde haben wollen. Und wenn Sie quer durch Württemberg schauen, gibt es, mich erinnert das immer an das Bild von den Halligen, mitten im Meer tauchen solche Warften auf. Es gibt quer durch Württemberg solche Gemeinden, wo auch der Kirchenbesuch erstaunlich gut ist, wo es Mitarbeiter gibt, wo die Opfer erstaunlich gut sind. Und was ist der Kern? Irgendwelche tollen Gottesdienstformen oder Talarformen, ein weißer oder roter Talar. Nein, nein, das Entscheidende ist die Verkündigung des Evangeliums. Menschen von heute sehnen sich danach, eine klare Botschaft vom Heil Gottes, von der Erlösung zu haben. Der amerikanische Schriftsteller Updike, das bewegt mich immer sehr, ist enttäuscht von Kirchen in Amerika, weil er sagt, wir haben helle Räume, wir haben tolle Gottesdienste, aber ich habe immer den Eindruck, man will der Religiosität, dem Verlangen nach Religiosität nachkommen, ohne der menschlichen Vernunft zu viel zuzumuten. Und wir müssen der menschlichen Vernunft etwas zumuten. Wenn Gott Mensch geworden ist, dann ist das so unerhört, dass das alle Vernunftmaßstäbe sprengt.
Wir versuchen eine Art Zwischenbilanz zu ziehen mit Rolf Schäffbuch. Er hat einen runden Geburtstag vor sich und macht sich sicher natürlich auch Gedanken darüber, wie so sein Leben gelaufen ist, was gelungen ist, was nicht so gelungen ist, was noch aufzuarbeiten ist. Was ist denn für Sie persönlich, Rolf Schäffbuch, ich nenne es mal das christlich Normale oder anders gesagt, was unterscheidet Christsein von allen anderen weltanschaulichen religiösen Standpunkten, dass man sagen kann, wenn du das willst, dann musst du ja christusgläubig werden?
Es gibt viele Formen von Religiosität, Meditation, Nächstenliebe in allen anderen Religionen. Und das liegt auch dem Menschen. Das Eigentümliche, Besondere am Christenglauben ist, dass wir mit Jesus Christus verbunden sein können. Jesus sagt, bleibet in mir, ich in euch und ihr in mir, wie die Rebe am Weinstock. Das Geheimnis des Christseins, dass der große, ewige Jesus Christus mit seiner Kraft, mit seinem Geist, in uns leben will. Der indische Evangelist Sadhu Sundar Singh hat mal gesagt, wie Holzkohle, die sieht aus wie verdorbenes Holz, leicht, schmutzig, aber wenn es mit Feuer in Verbindung gebracht wird, bekommt sie eine andere Konsistenz, wird rotglühend, strahlt Wärme aus. Das ist das Geheimnis des Christseins, dass Menschen, die mit Christus in Verbindung sind, möchte ich sagen, in Verbindung sind, lebendig in Verbindung sind, etwas anderes werden. Und dazu laden wir ein. Das Zweite auf diese wichtige Frage, die Sie gestellt haben, ist, im Religiösen ist in allen Religionen die Gefahr, dass man sich einpendelt auf ein Minimum. Und es gibt in allen Religionen Reformkräfte, oder denken Sie an die katholische Kirche, die ganze Taizé-Bewegung, es gibt Reformkräfte, die wieder sagen, wir müssen doch viel lebendiger werden, es genügt doch nicht, dass wir einmal im Jahr einen Bußtag haben und darüber klagen, dass er abgeschafft wird. Es genügt doch gar nicht, dass wir uns über die Geburt Jesu bloß freuen an Weihnachten. Wir müssen uns freuen, dass Jesus in die Welt gekommen ist an 365 Tagen. Es gibt Reformbewegungen, die sagen, wir müssen viel brennender beten. Unsere Nächstenliebe muss bewährt werden. Wir wollen das wirklich in uns Gestalt werden lassen, dem nachgehen, was Jesus Christus in uns bremst. Und solche Reformkräfte gab es Gott sei Dank quer durch die Kirchengeschichte in Württemberg, im Pietismus, aber auch in neuen Erweckungsbewegungen. Für die wollte ich Raum schaffen, dass die in unserer Kirche Platz haben und sich nicht außerhalb der Kirche ihren Raum suchen müssen.
Sie sind nun viel rumgekommen, Rolf Schäffbuch, auch nicht zuletzt im Zusammenhang mit Ihren Aktivitäten und Verantwortlichkeiten im Bereich der Lausanner Bewegung. Ist vielleicht schwierig, einzelne herauszugreifen. Vielleicht gelingt es doch, welche Begegnung auf einem der Kontinente war für Sie besonders beeindruckend, besonders prägend, um das zu illustrieren, was dieses Christus in uns, Christus im anderen Menschen meint, sagen will, ausdrücken will.
In Budapest 1990, gerade nach der Wende, es waren die Erzählung, was Gott getan hat in 7 Jahrzehnten der Verfolgung. Und ich war bekümmert, weil ich an unsere Kirche dachte, wo so wenig Leben war, nach meinem Urteil. Und man muss meine Haltung angesehen haben. Da legte sich ein Arm um mich. Es war der indische Veterinärarzt Dr. Sam Kamalesan. Und hat bloß gesagt, Ralph, Jesus is alive. I know it. And you also can get to know it. Rolf, Jesus lebt. Ich weiß es. Und du kannst es auch erfahren. Das war über die Kulturen, über die Hautfarbe hinweg ein Zeugnis. Was heißt Zeugnis? Nein, ein Zusprechen, Jesus ist da. Etwas ganz anderes haben wir als Christen gar nicht zu sagen, als mit jeder Predigt, mit jedem Gottesdienst, mit jedem Gespräch am Krankenbett. Nicht lange Gespräche, ich wünsche dir, dass dir es besser geht. So, Jesus ist da, näher als du denkst.
Es gab so vermutlich mal auch Situationen in Ihrem Leben, wo Ihnen das sehr weit, weit wegschien, ob Jesus da ist, ob Jesus noch in Ihrer Nähe ist, an Ihrer Seite ist.
Ja, als ich plötzlich in Amerika, ich habe mich auf eine Tagung gefreut mit amerikanischen und Christen aus der Weltchristenheit, dann plötzlich von heute auf morgen im Krankenbett lag und die amerikanischen Ärzte wollten mir das Bein amputieren wegen einer Blutvergiftung, verbunden mit Diabetes. Und da war bei mir die Frage natürlich, hat Gott mich auf die Seite gestellt? Weitere Frage, habe ich es eigentlich nicht längst verdient? Ist nicht viel Scheinheiligkeit, viel religiöse Schauspielerei in meinem Leben? Und das war schlimmer als die eigentliche Krankheit und als ich ferne von der Zuhause war. Und da kam der katholische Krankenhausseelsorger, man kannte ihn an seinem katholischen Kragen. Und er sah wahrscheinlich meine Situation und hat bloß mit mir das Vaterunser gebetet. Und so habe ich eigentlich nie das Vaterunser vorher verstanden. Vergib uns unsere Schuld, erlöse uns vom Bösen, dein ist das Reich, die Kraft. Und seitdem meine ich, im Vaterunser sei eigentlich all das komprimiert, was das Besondere der Christenheit ist und der christlichen Gemeinde, dass sie das anderen zuspricht. Jesus kann vom Bösen erlösen, er kann mich aus der Versuchung herausholen, er kann Schuld vergeben, weil er dazu die Kraft hat.
Was hat sich nach diesem Erlebnis, nach dieser sehr intensiven Erfahrung dieser Grenzsituation in Ihrem Leben konkret verändert? Akzentverschiebungen?
Schön wär's. Man kann sich ja selber ganz schlecht beurteilen. Aber vielleicht ist das noch eindeutiger geworden. Es war ja gerade dann die Zeit meines Dienstes als Prälat, als Regionalbischof, dass man auch diesen Pfarrern, die dann meinen Dienst zuerst sehr stark abgelehnt haben, die kritisch waren gegenüber diesem pietistischen Theologen, vor dem sie Angst hatten, dass man ihnen angeboten hat, auch nicht bloß die Fragen des Amtes und der Amtsführung zu besprechen, sondern ob man mit ihnen beten darf. Und ich sehe noch die Situation, wie ein jüngerer Kollege gesagt hat, nein, und eine Woche später angerufen hat und gesagt hat, komm es doch bitte, ich brauche es, dass Sie mit mir beten. Es war der Anfang einer großen, wichtigen Seelsorge, aber dass ich die Aufgabe der Visitation dann nicht bloß auf das Amtliche beschränkt hat, sondern auf das Eigentliche, auch zwischen Pfarrer und Pfarrer, zwischen Seelsorger und Seelsorger. Das hat sich sicher durch diese einschneidende Erlebnis verändert.
Sie haben den Regionalbischof angesprochen. In wenigen Tagen wird es in Württemberg eine Bischofswahl geben, den Versuch einer Bischofswahl. Sie haben viele Bischöfe erlebt. Sie haben Martin Haug angesprochen. Hier wird Hans von Kehler genannt werden müssen, Theo Sorg, Helmut Klass, Eberhard Renz natürlich. Wie ist es so aus dem Abstand, Rolf Schäffbuch? Ich nehme mal an, so informationshungrig, wie Sie nach wie vor sind und auch schriftstellerisch tätig, es interessiert Sie natürlich immer noch, was in Ihrer Kirche los ist. Wie erleben Sie so ein, ja, doch schwieriges Unterfangen, einen Bischof zu wählen? Und nicht uninteressant ist ja auch die Tatsache, dass möglicherweise ein Pietist, nämlich Dr. Gerhard Mayer, zum nächsten Bischof der Kirche gewählt wird.
Dass deutlich wird, wie viele Missverständnisse da sind, wie viele Gräben. Der Pietismus wollte nie die Herrschaft in der Kirche haben, sondern Pietisten wollten mithelfen, dass die Kirche wieder zu Bibel und Bekenntnis zurückfindet. Waren dankbar, dass es Bischöfe gab, die sich für Bibel und Bekenntnis eingesetzt haben. Und dann, wie Theo Sorg dann in dem Lehrzuchtverfahren gegen die Frau Pfarrerin XY auch gescheitert sind mit diesem Bemühen, das ist auch damals deutlich geworden, wie mit einem Lackmuspapierchen, wo wir eigentlich mit unserer Kirche stehen, dass selbst unmögliche Positionen noch hingenommen werden und möglich sein sollen. Wird oft kritisiert beim bisherigen Verlauf der Bischofswahl, dass so drei Gruppen fast unversöhnlich nebeneinander stehen. Das ist das Vorteil der württembergischen Urwahl, dass deutlich wird, dass in der Kirche drei Gruppierungen da sind. Wir hatten ja auch in der EKD eigentlich drei Kopierungen. Es gibt die ganz weit progressive Richtung, es gibt eine Mittelrichtung und es gibt eine entschiedene Richtung, die für Bibel und Bekenntnis sich einsetzt, um der Kirche willen. Nicht, weil irgendwie ein konservativer Standpunkt durchgesetzt werden soll. Und jetzt wünsche ich, dass es wirklich möglich ist, dass ein Mann wie Dr. Gerhard Meyer, der mein Nachfolger in Ulm war, das Vertrauen bekommt, dass hier nicht eine einseitige Spezialtheologie durchgesetzt werden soll, sondern das, was er einzubringen hat, nämlich seine Liebe zur Bibel, sein vollmächtiges Wort der Verkündigung, seine seelsorgerliche Art, allen in der Kirche guttun würde. Und dass nicht verlangt wird, dass er diese Besonderheit jetzt abschleift und abschmirgelt, sondern dass er genau dies einbringt. Nicht eine pietistische Spezialtheologie, sondern eine am Wort Gottes geschulte Theologie, Lehre von dem Gott, der sich uns in Jesus zuwendet.
Was hieße aber diese Wahl, wenn es denn dazu kommt, dass Gerhard Meyer zum Bischof gewählt wird, für den Pietismus? Ein Zeichen dafür, dass die Pietisten in ihrer württembergischen Kirche wieder ernster genommen werden? Oder kann man auch sagen, gut, Meyer wird zum Bischof gewählt und dass er aus dem pietistischen Lager kommt, werden manche, vielleicht nicht wenige, billigend in Kauf nehmen?
Also wenn Gerhard Meyer was zu wünschen wäre, die erforderliche Mehrheit für das Bischofsamt bekäme, würde er sicher nicht als Pietist gewählt, sondern als Mann mit hohen Qualitäten, als Professor, als ein Mann, der ein abgeschlossenes Jurastudium hinter sich hat, ein Mann, der die Weltchristenheit kennt, sind sehr viele Vorzüge zu nennen, ein Lehrer, ein theologischer Lehrer der Kirche. Und für den Pietismus heißt das, es ist gar nicht immer gut gewesen für den Pietismus, wenn einer, der dem Pietismus nahestand, Bischof wurde, weil der Pietismus dann bei sehr vielen Dingen, die er dann auch kritisch anmahnen müsste, von seiner Position aus, zurückhalten muss, um seinen eigenen Freund und Bruder zu schonen. Wir sind mit Bischöfen sehr gut gefahren, habe ich immer bei der EKD-Synode die Erfahrung gemacht, die keineswegs beide theologische Position vertraten. Die haben mich viel eher zu Wort kommen lassen als Leute, die die eigene Position vertraten. Die haben gesagt, Schäffbuch, sei doch still, wir müssen uns zurückhalten. Und die anderen haben gesagt, ganz interessant mal Ihre Meinung zu hören. Also ich glaube nicht, dass als Sieg des Pietismus verstanden werden dürfte.
Wir haben das in früheren Gesprächen hin und wieder mal angesprochen. Ich will es aber vielleicht doch noch mal, weil es auch zu einer Zwischenbilanz gehört. Sie haben Ihren Frieden damit gemacht, dass Sie selber dieses Amt, obwohl nach Meinung vieler, auch kompetenter Leute, Rolf Schäffbuch ein respektabler Bischof gewesen wäre, dass Sie dieses Amt nicht erreicht haben, soll man sagen, bekommen haben?
Aber da kann ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nie angestrebt. Ich wäre sehr dankbar gewesen, weil es wäre eine gute Lösung gewesen, wenn einer meiner Brüder, der besonders im diakonischen Bereich und in Leitungsaufgaben sich überaus bewährt hatte, wenn der Bischof geworden wäre, aber damals konnte ein großer Teil der Synode, was heißt, das ist eben die, wie man so sagt, die Links, die Progressiven, die ewig der Aufklärung anhängenden, ihm einfach deshalb, weil er Schäffbuch hieß und weil er dem Pietismus nahestand, die ihn nicht wählen konnten. Ich selber habe dieses Amt nie angestrebt.
Sie haben nun in unserem Gespräch, Rolf Schäffbuch, manches Kritische zur Volkskirche gesagt und gleichzeitig, ich habe das in einem Ihrer Manuskripte entdeckt, sich aber auch als einen Fan der Volkskirche bezeichnet. Gilt denn das noch? Ist Rolf Schäffbuch nach wie vor ein Fan der Kirche und halten Sie damit auch all denen, die immer wieder dazu auffordern, endlich raus aus der Volkskirche zu gehen, hier den Spiegel vor und hin, wo, wenn ausgestiegen wird, soll es denn dann hingehen? Also warum sind Sie nach wie vor ein Fan der Volkskirche?
Ich war ja auch Pfarrer in Freiwilligkeitsgemeinde in Amerika. Aber die großen missionarischen Möglichkeiten, die man in der Volkskirche hat, wenn man sie nun wahrnehmen will, hat man sonst nirgends. Da sie im Grunde genommen alle, die nominell zur Kirche gehören wollen, die ihren erstaunlichen Kirchensteuerbeitrag zahlen, ansprechen kann, mit Liebe, mit Interesse für ihre Situation, aber auch mit der Frage, spüren sie denn nicht selbst? Das ist das, was oft anderen vorwerfen, die gehen in die Kirche und wollen bloß schauspielen, eigentlich selber machen, dass sie zur Kirche gehören wollen, aber gar nicht Jesus ernst nehmen, sie wollen zur christlichen Kirche gehören. Sie wären betrübt, wenn ihnen, sie wären empört, wenn ihnen jemand das Christliche absprechen würde. Aber was wollen sie denn wirklich von Jesus Christus haben? Seine Vergebung, seinen Zuspruch, sein Wort? Man kann doch einladen in der Volkskirche, ob das Konfirmandeneltern sind, Beerdigungen, wie die Menschen zuhören angesichts der Gewalt des Todes. Was bleibt denn wirklich? Ist der Selbsttrost, es geht irgendwie weiter? Also wir haben in der Volkskirche ungeheure Möglichkeiten, von der Seelsorge über die Verkündigung Menschen zu erreichen. Es geht nicht um das, womit unsere evangelische Kirche leider nach 45 wieder angetreten ist. Sie wollte der katholischen Kirche nachmachen und aufpassen, dass die katholische Kirche nicht zu viele Positionen der Öffentlichkeit besetzt. Wir wollen die Öffentlichkeit hineinwirken. Es geht nicht um die Öffentlichkeitswirkung, Öffentlichkeitsanerkennung, sondern es geht um Menschen. Wir wollen die Öffentlichkeit hineinwirken. Es geht nicht um die Öffentlichkeitswirkung, Öffentlichkeitsanerkennung, sondern es geht um Menschen. Und in der Volkskirche kann ich, wenn ich es will, unheimlich viel Menschen erreichen.
Haben Sie recht verstanden, Rolf Schäffbuch, wenn Sie damit sagen, die Kirche wird auch bei aller Gebrochenheit und bei aller Begrenzung eine Zukunft haben? Der Spruch, die Kirche ist ein Auslaufmodell, ist deshalb eigentlich nicht zutreffend, oder positiver gefragt, wie sieht denn Ihre Kirche von und für morgen aus? So ein paar Stichworte haben Sie ja schon gegeben über diese einzelnen Gemeinden. Also Kirche von und für morgen, wie sieht sie aus?
Da bin ich gespannt, ich werde es nicht mehr miterleben. Ich habe selbst das vertreten, dass die Volkskirche ein Auslaufmodell ist. Die Kirche macht sich selbst überflüssig. Die Menschen halten die Kirche für wichtig, in einem großen Teil. Aber die Kirche macht sich überflüssig, indem sie eigentlich das Geschäft dessen macht, was überall gibt. Wenn sie von der Kanzel das vertritt, was ohnehin in der Zeitung steht, wenn sie in Erwachsenenbildung das tut, was eigentlich die Volkshochschule genauso machen könnte, macht sie ihn überflüssig. Die Kirche muss wissen, was ihr Proprium ist, dass sie nämlich Menschen zu Jesus einladen kann, dass sie Menschen im Gewissen ansprechen kann, im Gewissen wecken kann und im Gewissen trösten kann. Das kann sonst niemand. Wir sollten auch nicht die Aufgabe der Psychotherapeuten übernehmen, sondern das Spezielle der Kirche übernehmen. Da bin ich gespannt, wie es weitergehen wird. Ich halte auf jeden Fall dafür, dass, so wie im Neuen Testament, nur von Gemeinde gesprochen wird, nicht von Kirche. Wir zu sehr an dem Modell der Volkskirche festkleben sollten. Die bekennende Kirche wollte nach 1945 anfangen mit der Gemeinde von Brüdern. Sie hat damit gemeint, Gemeinde von Geschwistern. Und ich lebe gerade in Korntal in einer Gemeinde, die eigentlich freikirchlich organisiert ist, die so viel Ausstrahlung hat, dass ich manchmal meine, es könnte auch ein Ballast sein, mit dem sich die Kirche belastet, dem sie alle volkskirchlichen Aufgaben wahrnehmen will. Sie könnte vielleicht als Freiwilligkeitsgemeinde viel zielstrebiger auch missionarisch arbeiten.
Thank you.
führen unser Gespräch in eben diesem Korntal um einen runden Geburtstag herum. Zu einer Zwischenbilanz gehört sicher auch die Frage, Rolf Schäffbuch, wo ist Ihr Glaube gefährdet? Oder um es in Ihrer Sprache, in Ihrem Vokabular zu sagen, dieses Christus in uns, Christus in mir. Wo ist es Ihnen persönlich so als Gefahrenmoment erschienen, die Gewöhnung an diesen Glauben, vielleicht die Selbstverständlichkeit in der Bibel zu lesen? Was ist es?
Es sind viele Punkte, dass man ja viel zu wenig sich klar macht, lasse ich das Wort Gottes, das ich täglich lese, überhaupt auf mich wirken? Wenn ich meine Bibel zumache und mich frage, was habe ich jetzt mitgenommen? Habe ich bloß eine Pflicht erfüllt oder konnte Jesus zu mir reden? Wenn ich aus dem Gottesdienst herausgehe, was habe ich denn mitgenommen? Welche Gesangbuchzeile, welchen Satz aus der Schriftlesung? Bin ich nicht abgeschottet? Jesus hat einmal als schlimmste Gefahr bei seinen Zeitgenossen gesagt, mein Wort hat keinen Raum bei euch. Eine andere Gefahr ist die Selbstgerechtigkeit, dass man meint, ich bin schon in Ordnung, wenn nur alle so wären wie ich und nicht sieht, wie viel Unversöhnlichkeit, wie viel Neid, wie viel Kleinglaube, wie viel Angst vor der Zukunft in einem selbst ist. Also die Unwahrhaftigkeit gegenüber mir selbst. Jesus hat einmal gesagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Dazu gehört auch, ob ich wahr gegen mir, ehrlich gegenüber mir selbst bin, ehrlich vor Mitmenschen und sehe, wie viele Menschen zu Recht etwas an mir auszusetzen haben. All das sind Gefahren des Christseins. Auch dass unsere heutige reiche Welt, wir sind ja so reich, wie keine Generation vor uns war, den Glauben erstickt. Auch bei uns Christen. All das sind alles Gefahren, deren ich bewusst sein will. Und das Altwerden dient dazu, dass man nochmal eine neue Runde eingeläutet bekommen hat, dass man sich in diesen Dingen bewusster wird.
Was würden Sie sagen zu der Satzvorgabe, mich fasziniert der Christusglauben, mich fasziniert Jesus Christus immer noch, auch angesichts des siebten Lebensjahrzehntes?
Weil er sich als Lebendiger weiß, dass er längst bekannte Bibelstellen so mir aufschließt, dass ich, als ob ich sie noch nie gehört hätte, und dass er Schuld aufdeckt, sodass ich merke, es bleibt nichts Wichtigeres als der Blick zu dem Zeichen des Kreuzes, in dem festgestellt ist, ich bin gekommen zu einer Erlösung für viele. Das brauche ich jeden Tag, jede Woche neu. Faszinierend.
Wie wichtig war für Sie persönlich auf diesem Weg mit Christus, Christus nach, die Familie? Ich könnte mir vorstellen, Sie haben oft durch Abwesenheit geglänzt.
Ich habe sehr viel Hilfe an meiner Familie gehabt, dass die Kinder überhaupt in den Glauben hineingewachsen sind, trotz meiner Ecken und Kanten. Verdanke ich sicher der Schorndorfer Kirchengemeinde, in die unsere Kinder eingebettet waren und im Glauben gewachsen sind. Ich verdanke sehr viel auch manchem Kritischen, das in Liebe geäußert wurde. Es ist furchtbar, wenn in der eigenen Familie bloß gesagt wird, Papa, was du gesagt hast, ist ausgezeichnet. Na, ich bin dankbar für das Kritische und für die treue Begleitung von Kindern und Ehegefährten, auch von der ganzen Verwandtschaft, dass man getragen wurde. Ich habe schon mal Leute erlebt in einem Verwandtenkreis, da hat man gesprochen über einen merkwürdigen Menschen, und da hat der eigene Bruder gesagt, da weißt du, unsere Schwester ist eben unsere Schwester. Wenn in der Verwandtschaft nur gesagt würde, der Rolf Schäffbuch ist eben der Rolf Schäffbuch, man muss ihn eben so nehmen, man kann ihn nicht ändern, das wäre mir zu wenig gewesen. Ich bin dankbar gewesen, dass viele mich getragen haben, auch in der Fürbitte, auch dort, wo sie nicht meinen Weg mitgehen konnten.
Kommenden Januar wird es eine neue Währung geben. Der Euro wird Zahlungsmittel sein. Was heißt denn das Zusammenrücken in Europa für den christlichen Glauben, für den Fortbestand der Kirche? Sehen Sie das eher positiv oder eher kritisch?
Die großen Europapolitiker Jean-Ré und Delors haben erwartet, dass die Christen einen besseren Beitrag zur Einigung Europas geben. Nun ist das furchtbar schwierig. Die stärkste Kirche, auch die stärksten Gruppierungen sind nach wie vor in Deutschland. Und Deutschland, das haben wir bei ProChrist gemerkt, kann ganz schlecht initiativ werden, einfach aufgrund von zwei Weltkriegen, die wir mit verursacht haben. Wir sollten eine Koalition schließen, etwa mit den Skandinaviern, die eine ähnliche Theologie haben, Finnland, Norwegen, Schweden, dass nicht wir Deutschen allein vorpreschen müssen. Die Christenheit, die evangelische Christenheit in Frankreich ist sehr schwach, Polen auch. In England ist sie wieder sehr stark, aber da sind große Barrieren, weil doch Unterschiede da sind. Dagegen ist die katholische Kirche in Europa eine geschlossene Größe. Wir tun ungeheuer schwer als Protestantismus, ich habe das als Verantwortlicher für die Lausanner Bewegung in Europa gemerkt, zusammenzurücken und miteinander Projekte anzupacken, auch für Europa. Hier haben wir noch einen schweren Weg vor uns.
Was könnte der gemeinsame Nenner sein auf diesem, wie Sie sagen, schweren Weg in Europa? Eine deutsche Vorrangstellung, gar Vormachtstellung wird es hier nicht geben können.
Wir haben gemerkt, dass am Anfang von Pro Christ, damals war ich als Vorsitzender mit verantwortlich für Pro Christ, einfach dadurch, dass Billy Graham kam als Verkündiger, wir eine Unzahl von europäischen Orten und Gemeinden und Gemeinschaften zusammenbinden konnten. Schon bei Ulrich Parzani, obwohl wir da Land gewonnen haben, war schwieriger. Man müsste einen Weg finden, wir haben es jetzt bei der letzten Pro-Christ-Evangelisation mit Frankreich einen Weg gefunden, dass französische Verkündiger mit eingebunden werden. Wie wir der unterschiedlichen Prägung des Protestantismus gerecht werden, auch den Animositäten, den Verletzungen, die da waren. Also ein mühsames Arbeiten, an dem wir sind, damit die evangelische Christenheit in Europa auch beitragen kann zur Gestaltung des öffentlichen Lebens, wie die Reformation doch und wie wir sagen, der Pietismus genauso, dann einige Jahrhunderte später, zur Hebung des geistlichen und des verantwortlichen Grundwasserspiegels beigetragen haben. So sollte die Christenheit heute auch etwas beitragen.
Wenn Sie die kirchlichen Entwicklungen, die Sie beschrieben haben, so einschätzen, bewerten, gewichten, ist es in der Summe genommen trotzdem bei allem, was zu kritisieren ist, eine erfreuliche Entwicklung, die Sie in den letzten Jahren ja, verzeichnen können?
Ich erinnere mich ans Neue Testament, als Jesus nach 3 Jahren Wirksamkeit in Galiläa und in Jerusalem, Judäa, 12 Jünger gehabt hat, von denen einer ihn verraten, einer verleugnet hat und die anderen sind weggelaufen. Und Jesus hat mal die Frage gestellt, meinst du, wenn ich wiederkommen werde, ob ich überhaupt Glauben finden werde auf Erden? Da bin ich überaus dankbar, dass es quer durch Europa und auch bei uns in Deutschland Gemeinden gibt. Und all die kirchenpolitische, kirchensynodale Tätigkeit, auch als Prälat, hat dazu gedient, dass wir Freiraum haben für diese Gemeinden, in denen das Jesus-Evangelium weitergegeben wird. Ich glaube, dass diese Gemeinden Zukunft haben, dass für diese Gemeinden gilt, dass Jesus seine Gemeinde nicht untergehen lassen will. Aber die Grundfrage für jede dieser Gemeinden, die sich angesichts des gleichgültigen Umfelds schon sehr positiv vorkommen, Grundfrage ist doch, ob nicht auch für sie gilt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist die Frage auch vor meinem Leben. Habe ich denn Jesus oder steht er nicht noch immer vor meiner Tür und möchte in wesentliche Teile meines Lebens erst noch hinein?
Vielleicht noch so ein paar Reizthemen, Stichworte Homophilie. Ist man mit diesem Thema innerhalb jetzt auch der württembergischen Kirche zu Ende gekommen? Und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Wir starren immer bloß auf den einen Punkt, woher Homophilie kommt, wie sie auswirkt. Der schlimme Satz ist, der hinter allem steht, jeder Mensch hat ein Recht auf Praktizierung seiner Sexualität. Wenn das stimmt, dann hat auch ein Ehemann, dessen Frau krank ist, ein Recht, fremd zu gehen und die Ehe zu zerstören. Dieser Satz ist tödlich. Dann wäre jeder Single eine Bedrohung einer Ehe. Wenn man Recht hat, in eine andere Ehe einzubrechen, denn dieser Satz ist falsch. Es gibt, auch Jesus hat gesagt, es gibt Menschen, die sind gar nicht für die Ehe geschaffen. Und es gibt Menschen, die sich selbst dazu gebracht haben, dass sie nicht heiraten können. Das gibt's in der Schöpfung. Aber es heißt nicht, dass die dann ein Recht haben, ihre besondere Art auch sexuell zu praktizieren. Und erst dann kommen wir weiter, wenn das auch möglich ist, dass wir deutlicher sagen, wir rufen auf zur Enthaltsamkeit.
Ihnen, die sagen, die pietistischen, die frommen Kreise grenzen diese Menschen aus, diese homophil empfindenden Menschen.
Das tun wir ja nicht. Ich habe in meiner Tätigkeit als Prälat ja die schwierige Situation gehabt, dass Homophile ein Sondertreffen in Ulm hatten und einen Sondergottesdienst wollten. Ich habe gesagt, nein, ihr seid eingeladen zum normalen Gemeindegottesdienst. Das wollten die gar nicht. Sie wollten ihre Sonderart sanktioniert haben durch einen Gottesdienst. Das ist noch nie der Sinn des Gottesdienstes gewesen, sondern der Sinn des Gottesdienstes ist, dass wir mit unseren Eigenarten, mit unseren Ecken und Macken und Kanten zu dem Jesus kommen, der uns heil machen kann. Menschen, die heil werden wollen. Dazu habe ich eingeladen und dafür habe ich Prügel bekommen. Aber ausgegrenzt wird doch niemand. Ausgegrenzt werden die, die die christliche Gemeinde benutzen wollen, damit politisch gesehen ihr besonderes gesellschaftliches Anliegen aufgewertet wird.
Zum Thema Verhältnis von Juden und Christen festgestellt wurde, dass der Begriff der Judenmission eigentlich ein untaugliches Mittel sei. Er wurde nicht zuletzt auch durch Theo Sorg durch einen anderen Begriff ersetzt, das christliche Zeugnis gegenüber Israel. Wie haben Sie, Rolf Schäffbuch, diese Diskussionen und auch Debatten, Auseinandersetzungen erlebt? Es gab Papiere dazu. Ja, ist man darin ein Stück weitergekommen? Mit anderen Worten, sind sich Juden und Christen hier näher gekommen?
Zuerst einmal ein grundsätzliches Problem. Der normale, reguläre Christenmensch, Mitglied der Kirche, lehnt ja Mission ab als etwas überkandideltes, fundamentalistisch, weil er meint, also so stark braucht man es ja nicht betonen, man muss ja nicht noch frommer werden, man muss ja nicht extrem sein. War immer schon eine Abneigung gegen Mission. Ja, die Mission wurde eigentlich bloß von den pietistischen Kreisen in der Kirche mitgetragen, auch die Weltmission. Nun kommt ein spezielles Problem, Judenmission. Ich glaube, dass, wenn wir den Begriff ändern, die Sache gar nicht ändern. Mission heißt ja Sendung. Der Erste, der zu Israel etwas gesandt hat, war Gott selber. Der hat Jesus nach Israel gesandt und Jesus wurde weithin abgeblockt von Israel, schon damals. Wir müssen es heute ernst nehmen, dass bis heute Israel sagt, die Juden sagen, wir wollen Jesus nicht haben. Wir wollen nicht als Erlöser haben. Das ist ein permanenter Streitpunkt, auch wenn wir gar nicht streiten wollen, zwischen Israel und der Christenheit, dieser Jesus Christus. Es geht nicht um Nächstenliebe oder sonst etwas. Und nun ist die Frage weltweit, in Chicago, in Cleveland, in San Francisco, ob wir Deutsche aufgrund unserer speziellen, notvollen, grauenhaften Vergangenheit anderen Christen, Judenchristen, verbieten dürfen, dass sie vom Messias Jesus unter ihren anderen Juden sprechen. Wir hatten eine völlig verquere Diskussion in Deutschland, wo wir uns wieder aufspielen als die Schulmeister der Welt.
Wie schätzen Sie die aktuellen Entwicklungen im Lande ein? Ist das, was wir Tag für Tag über die Bildschirme, über die Medien präsentiert bekommen, ein Stück Wirklichkeit, auch Beleg dafür, dass es menschlich gesprochen eigentlich nicht zu einem Frieden kommen kann?
Heißt bei den Propheten im Alten Testament, dass Jerusalem ein Laststein sein wird für die Völker, aber Jerusalem hängt ja eng mit Jesus zusammen. Jesus hat gesagt, es geht nicht an, dass ein Prophet, wie er sich selber verstanden hat, umkomme außerhalb von Jerusalem. Jerusalem ist die Stadt des Jesus Christus, in der er auferweckt wurde, wo Gott gesagt hat, der ist wichtig, wenn ich auf alle verzichten kann, auf den nicht. Es ist eine ganz starke Frage um Jesus Christus. Die muss uns beschäftigen, nicht die Frage der Politik. Das ist zwischen Arabern und Juden. Das ist eine zweitrangige Frage für uns, sondern die Frage, die uns als Christen beschäftigt, ist Jesus Christus. Und da geht die eigentliche Auseinandersetzung weltweit, gar nicht zwischen bloß Juden und Christen, sondern auch zwischen nominellen Christen und solchen, für die Christus der Herr ist. Wie wichtig ist Jesus Christus?
Was ist denn für Sie persönlich die größte Hoffnung?
Dass das wahr wird, was Jesus gesagt hat, ich will wiederkommen, euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Diese Verbundenheit, dass die auch durch den Tod in Ewigkeit hinein erhalten bleibt.
Wer wird in Deutschland in 10 Jahren regieren?
Wenn ich es noch erlebe, bin ich gespannt, wie die Entwicklung gehen wird. Ich kann es nicht sagen.
Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
Fehler, bei denen die Bereitschaft da ist, dass der andere auch erkennt, dass sie Eigentümlichkeit seiner Persönlichkeit sind, die anderen Menschen auf die Nerven gehen.
Welche Reformen bewundern Sie besonders? Welche Reformen halten Sie für besonders gelungen?
Die dringendste Reform ist, wie unser Sozialstaat überhaupt finanzierbar ist. Bei diesem Übergewicht von uns alten Menschen, wer wird einmal unsere Rente zahlen, ist die unsozialste Tat gewesen, dass wir großzügig zugelassen haben, dass Hunderttausende von neu zu gebärendem Leben abgetötet werden durften im Mutterleib. Wir müssen jetzt die Zeche zahlen und die Reform unseres ganzen Gesundheitswesens, Sozialstaats ist das, was vorrangig ist.
Sie sind ein Mann, der nicht nur in der Kirchengeschichte, Missionsgeschichte zu Hause ist, nicht zuletzt unsere Reihe Blaues Blut von Gott geadelt, dessen ein bisschen Anteil haben, gibt Anteil an diesem reichen Wissen. Welche geschichtlichen Gestalten bewundern Sie nach wie vor, möchten Sie herausgreifen, fallen Ihnen hier gerade ein, wenn es so eine Rangliste überhaupt geben kann?
Nach wie vor ist für mich der württembergische Graf Eberhard im Barth eine ganz wichtige Gestalt, weil er schon 100 Jahre vor der Reformation Bahnen, Kanäle gegraben hat, in die dann das neue Leben der Reformation einfließen konnte. Aber genauso etwa Spurgeon und Moody, die neue Wege der Verkündigung beim gleichen Thema Jesus Christus gefunden haben und die Menschen angezogen haben. Aber vielleicht ist doch das Allerwichtigste die großen Liederdichter. Und mein Bruder Hans-Winrich Schäffbuch hat ja ein Buch geschrieben, Man kann den Kummer sich vom Herzen singen, die aus ganz großem Leid heraus, angefangen mit Paul Gerhardt bis zu Jochen Klepper, bezeugt haben, welche Hoffnung, welcher Halt der Glaube ist. Wir sollten denen, die solche Lieder geprägt haben, die höchste Bedeutung mehr als dem größten Evangelisten in der Christenheit zumessen.
Ein Tag vor Ihrem Geburtstag, Ihrem 70. Geburtstag, gibt es eine besondere Losung oder ein Text, der es Ihnen besonders angetan hat.
Ja, da steht im Losungsbüchlein der Herrnhuter, ich danke dir, Herr, dass du mich gelehrt hast, du mich geführt hast von Alters her. Es ist wunderbar, was Gott auch in dieser bewegten, interessanten Zeit an Führungen geschenkt hat. Und die wollen wir anlässlich des Geburtstags auch preisen.
In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Rolf Schäffbuch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gottes Segen, Gesundheit Ihnen und Ihrer Familie. Danke für das Gespräch. Dankeschön.